Wir hören als nächstes die Lesung des heutigen Textes, der Schriftlesung für den Gottesdienst, und diese finden Sie in Römer 8, 28 bis 39. Dort wird geschrieben: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem, also Gottes, Ratschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist. Ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in all den Dingen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur unterscheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Es war die verkehrteste Zeit für die Pest, die man sich denken konnte. Sommer 1527. Wenn Gott eine Stadt, einen Ort hätte schützen müssen damals, dann unbedingt Wittenberg. Das hätte uns eingeläutet. Das hatte Gott in den zurückliegenden Jahren ein besonderes Werk getan, von dem die geistliche Situation in ganz Deutschland und weiten Teilen Europas profitierte. Martin Luther schreibt am 19. August 1527 in einem Brief an seinen Freund Georg Spalatin: Die Pest hat hier zwar angefangen, aber sie ist recht gnädig. Und trotzdem sieht Luther einen teuflischen Angriff in dieser Situation. Er schreibt von der Ungeheuerlichkeit des Satans. Warum? Zitat: So sehr erschreckt er die Leute, ja, er freut sich, die Herzen so verzagt zu machen. Natürlich, damit er diese einzigartige Universität Wittenberg zerstreue und verderbe, welche er nicht ohne Ursache vor allen anderen hasst. Zitat Ende. Hier von Wittenberg aus war das Evangelium wieder neu entdeckt worden in der Heiligen Schrift. Wenn eine Stadt hätte bewahrt sein sollen, dann Wittenberg. Aber es kommt anders. 1527. Luther, noch relativ jung verheiratet, seine Frau Käthe ist schwanger. Und viele werden sich besorgt gefragt haben, werden die reformatorischen Professoren von Wittenberg durchhalten? Wird Wittenberg weiterhin Motor der theologischen Erneuerung in Deutschland und Europa sein können? Würde dieses Projekt, von dem Gott schon so viel Segen hatte ausgehen lassen, weiterhin bestehen und blühen können? Wie viele treue Gemeinden haben Ähnliches erlebt in der gesamten Kirchengeschichte, nicht nur in Zeiten der Seuche? Anfechtungen, Gemeinden mit über den Haufen geworfenen Planungen, plötzliche Hindernisse, die sich wie Gebirge vor uns auftürmen. Es liegt uns natürlich völlig fern, diese Corona-Krise irgendwie mit der Pest des 16. Jahrhunderts zu vergleichen. Aber auch für unsere Gemeinde bedeuten die Maßnahmen, etwa die der Staat im Zusammenhang mit dem Coronavirus zurzeit anordnet, einen massiven Einschnitt, eine spürbare Herausforderung. Und viele haben gedacht, gerade jetzt, wo die Bibeltage unmittelbar bevorstanden, hätten wir noch ein paar Tage durchgehalten, gerade jetzt. Umso dankbarer sind wir, dass gestern das Bibeltags-Special und vorgestern der Jugendabend über Internet stattfinden konnten und dass Sie dies auch zum Download auf unserer Homepage finden in den kommenden Tagen. Und ich möchte auch noch einmal betonen, ja, es ist wichtig, dass wir diesen Ausnahmezustand annehmen, aber eben als Ausnahmezustand, von dem wir erhoffen und beten, dass er so bald wie irgend möglich verantwortbar wieder in einen Normalzustand zurückgeführt werden möge, damit wir uns als Gemeinde treffen können in einer ganz direkten Weise hier vor Ort. Überlegen wir noch einmal, vor 2 Wochen, denken wir uns 2 Wochen zurück, vor 2 Wochen hätte sich keiner vorstellen können, dass man an diesem Sonntag, heute am späten Nachmittag wohl, in Berlin über eine Ausgangssperre beraten wird. Vor 2 Wochen hätte sich niemand vorstellen können, was die FAZ gestern schrieb. Ich zitiere, Bund will Länder in der Corona-Bekämpfung entmachten. Nach Informationen der FAZ soll das Infektionsschutzgesetz so geändert werden, dass künftig der Bundesgesundheitsminister alle Fäden in der Hand hält, auch Handyortungen und Zwangsrekrutierung von Ärzten wären dann möglich. Zitat Ende. FAZ von gestern, 21.03. Niemand hätte das gedacht. Und wir alle stehen jetzt vor der Frage, wie können wir diesen Herausforderungen angemessen entgegentreten? Wo liegt unsere spezielle Verantwortung als Christen? Das Gemeindeleben geht ja weiter. Die Gemeinde Jesu lebt ja. Die Gemeinde Jesu ist ja nicht einfach abgeschaltet und in den Tiefschlaf versetzt. Und die große Frage ist, welche Ziele, liebe Mitchristen, dürfen wir keine Sekunde lang aus dem Blick verlieren? Und diese Fragen müssen sich alle Gemeindeleitungen stellen. Aber nicht nur alle Gemeindeleitungen, sondern diese Frage sollte jeden umtreiben, der seine Gemeinde lieb hat, der unsere BEG Hannover lieb hat, der seine Heimatgemeinde lieb hat, zu der sie gehören, wo sie Verantwortung übernehmen, wo sie sich mit ihren Geschwistern vor Ort, an welchem Teil Deutschlands oder anderer Länder auch, zusammenfinden, um den Herrn Jesus Christus anzubeten. Was sind die Ziele? Wie kann Gemeinde Kurs halten im Sturm? Das ist unser Thema heute Morgen. Kurs halten im Sturm, wie Gemeinde ihre Ziele im Blick behält. Man könnte auch sagen, was sind gewisse Wege in ungewissen Zeiten? Zur Erinnerung, gestern Nachmittag beim Bibeltags-Special hatten wir den Blick nach außen gerichtet. Wir hatten gefragt, welche Wirkung hat die Gemeinde Jesu auf ihr heidnisches Umfeld? Wir hatten Apostelgeschichte 19 studiert und gesehen, wie der Apostel Paulus und die Christen in Ephesus in ihrer Gesellschaft, in ihrem weltanschaulichen Umfeld offensiv und liebevoll aufgetreten sind, wie sie dort Störfaktoren waren, die den Menschen zuriefen, Götter, die ihr mit euren eigenen Händen erstellt, können euch nicht retten. Was ihr halten müsst, kann euch nicht halten. Ihr braucht den wahren Gott, der stärker ist als der Tod. Und damit haben sie viel Aufregung aufgewirbelt, Störfaktor, aber sie waren auch Stabilisator durch ihre Nächstenliebe, durch ihre Besonnenheit, durch ihr Gottvertrauen, Stabilisator. Ja, und die Gemeinde in Ephesus war, wie die Gemeinde zu allen Zeiten, Sterbebegleiter für Menschen, die hilflos dem Tod ausgeliefert sind, weil die Gemeinde Jesu Christi den Herrn über Leben und Tod kennt und weil sie den persönlichen Kontakt zu ihm herstellen kann. Störfaktor, Stabilisator, Sterbebegleiter, das ist die Gemeinde Jesu in ihrem säkularen Umfeld. Gestern haben wir also nach der Außenwirkung der Gemeinde gefragt. Und heute? Heute Morgen gehen wir einen Schritt weiter und fragen nach ihrem Innenleben. Wie können wir Kurs halten? Wie können wir den Zielen treu bleiben, die Gott uns vorgegeben hat? Das ist die große Frage, die uns alle heute Morgen zutiefst bewegen sollte. Und dabei ist es wichtig, dass wir uns noch einmal das große Ziel in Erinnerung rufen und vor Augen führen. Was ist denn das große Ziel jeder Gemeinde, die hier lebt? Und wir haben dieses große Ziel schon in Apostelgeschichte 19, das ist also das Kapitel, in dem wir gestern studiert haben, folgendermaßen formuliert, Kapitel 19, Vers 17. Da heißt es, und der Name des Herrn Jesus wurde hoch gelobt. Das ist das große Ziel aller Gemeinde, allen Entstehens von Gemeinde, dass der Name des Herrn Jesus hoch gelobt wird, dass der allmächtige Gott, dem wir alles verdanken, dass er die Ehre bekommt und dass wir ihm dienen mit unserem ganzen Leben. Das ist das große Ziel. Und als Paulus einige Jahre danach den Brief an die Gemeinde in Ephesus geschrieben hat, also an jene Truppe, bei der er gewesen ist, diese mehr als 2 Jahre lang, da hat er das nochmal wiederholt in seinem berühmten Epheserbrief. Warum beruft Gott Menschen zum lebendigen Glauben? Warum führt er Menschen als Gemeinde zusammen? Wozu geschieht das? Epheser 1, Vers 6. Zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten, also in Christus. Und in Epheser 1, Vers 12 wird es nochmal gesagt. Warum geschieht das alles? Damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft hatten. Und noch einmal in Vers 14, Vers 6, Vers 12, Vers 14, dass wir sein Eigentum würden. Wozu? Zum Lob seiner Herrlichkeit. Das ist das große Ziel jeder Gemeindearbeit. Und dem dienen all die Unterziele der Mission, der Diakonie, des gottesdienstlichen Zusammenkommens, der biblischen Lehre. Daran richtet sich alles aus. Und darum, liebe Freunde, gilt für jede echte Gemeinde, was Francis Schaeffer mit diesen Worten beschrieben hat. Francis Schaeffer, der bedeutende christliche Kulturphilosoph, und er, der deshalb Kulturphilosoph war, weil er in seinem Herzen ein Evangelist war, weil er seine Zeitgenossen erreichen wollte. Und Francis Schaeffer hat diese Formel geprägt für die Gemeinde: No little people, no little places. Für little könnte man das Wort unbedeutend einfügen und sagen, es gibt keine kleinen Leute, es gibt keine kleinen Orte. Dort, wo Gemeinde Jesu sich sammelt, gibt es no little people and no little places. Es ist immer wichtig, weil der Herr, dem wir dienen, bedeutsam ist. Alles, was mit der Gemeinde Jesu zu tun hat, ist bedeutsam. Und wenn Sie sich momentan in einem kleinen Wohnzimmer mit wenigen Menschen versammelt haben, 3, 4, 5, um diesen Livestream zu gucken und sagen, wir kommen hier zusammen, weil wir zur Gemeinde Jesu gehören, dann dürfen Sie über ihrem Wohnzimmer oder Ihrem Arbeitszimmer das große Motto leuchten sehen: No little people, no little places. Der Herr ist da und es ist seine Gemeinde, die er baut. Und deswegen hat der Jesus das auch deutlich gesagt in Lukas 12, Vers 32. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Und heute Morgen empfinden wir uns, jeder da, wo er sitzt, vor seinem Fernsehgerät, vor seinem Laptop, als kleine Herde. Aber wir haben einen großen Herrn. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, sagt der Herr. Denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Das Reich Gottes gehört euch und ihr werdet es noch sehen. Und deswegen gilt schon jetzt, no little people, no little places. Und darum, liebe Glaubensgeschwister, müssen wir jetzt fragen, wie können wir Kurs halten? Wie können wir diesem großen Auftrag treu bleiben? Und dazu wollen wir, wie gestern bereits, erneut in die Apostelgeschichte einsteigen. Gestern Kapitel 19, heute Kapitel 21. Die Apostelgeschichte bietet uns ja keine systematische Abhandlung, wie das in den Episteln, also in den Briefen geschieht, sondern hier in der Apostelgeschichte, ich darf einen Schluck Wasser zu mir nehmen, hier in der Apostelgeschichte dürfen wir der Gemeinde und dem Paulus gewissermaßen über die Schulter schauen. Und Paulus bietet uns ein wunderbares Beispiel dafür, wie man Gottes Ziele im Auge behält, trotz mancher Umwege. Ja, auch Paulus muss kleine Schritte oftmals gehen. Auch Paulus muss oftmals, wie wir sagen würden, Trippelschritte machen. Auch Paulus muss manchmal lange warten, um zu sehen, wie es denn jetzt weitergeht mit Gottes Weg. Auch Paulus muss manchmal sogar scheinbar auf der Stelle treten. Und trotzdem verliert er die Ziele, die der Jesus ihm steckt, nicht aus den Augen. Das schenkt ihm Gott. Und ich hoffe, das wird auch heute Morgen in unserem Predigttext ganz deutlich werden. Auf den ersten Blick ist das nur ein Reisebericht. Und wenn Sie Ihre Bibel zur Hand haben, dann schlagen Sie jetzt bitte auf diesen Reisebericht Apostelgeschichte 21. Darüber wird selten gepredigt, weil dieser Text auf den ersten Blick sehr unauffällig ist. Paulus befindet sich auf der Zielgerade der dritten Missionsreise. Wir schreiben etwa das Jahr 57 nach Christus. Nach gut 2 Jahren Ephesus, 2 Jahren Intensivschulung der Christen dort geht es jetzt weiter. Und wenn Sie eine biblische Karte von den Missionsreisen des Paulus in Ihrer Bibel finden, dann können Sie die immer mal wieder mit vergleichen. Auf den ersten Blick nur ein Reisebericht, aber auf den zweiten Blick finden wir hier wertvolle Hinweise dafür, wie die Gemeinde Jesu Gottes Ziel fest im Auge behalten kann. Wenn wir das jetzt gleich lesen und wenn Sie das zu Hause in Ihrer Bibel nachlesen, dann werden Sie merken, dass auch über diesem Text, wie so oft in der Apostelgeschichte, eine gewisse Eile liegt, ein gewisser Zeitdruck, den man spürt, wenn man diese Zeilen auf sich wirken lässt. Das ist überhaupt nicht beschaulich, was hier berichtet wird. Heute wird ja viel von Entschleunigung geredet. Und das ist sicherlich oftmals auch nötig, das brauchen wir alle und in diesen aufregenden Tagen erst recht. Aber gut, wenn wir da nicht mehr raus dürfen, dann gibt's auch zwangsverordnete Entschleunigung. Aber hier in Apostelgeschichte 21 finden wir dafür keine Hilfe. Lassen Sie uns die ersten 7 Verse zunächst lesen. Als wir uns nun von ihnen losgerissen hatten, ihnen, das sind die Gemeindeältesten von Ephesus, mit denen Paulus sich in Milet nochmal getroffen hatte. Die waren nach Milet gereist, damit Paulus keinen Umweg auf seine Rückreise machen musste und sie waren sich nochmal begegnet. Als wir uns nun von ihnen losgerissen hatten und abgefahren waren, kamen wir geradewegs nach Kos und am folgenden Tag nach Rhodos und von da nach Patara. Und als wir ein Schiff fanden, das nach Phönizien fuhr, stiegen wir ein und fuhren ab. Als aber Zypern in Sicht kam, ließen wir es linker Hand liegen und fuhren nach Syrien und kamen an Tyrus vorbei. Also Tyrus an der Küste Kleinasiens. Sie haben das vor sich. Denn dort sollte das Schiff die Ware ausladen. Als wir nun die Jünger fanden, blieben wir 7 Tage dort. Die sagten Paulus durch den Geist, er solle nicht nach Jerusalem hinaufziehen. Und es geschah, als wir die Tage zugebracht hatten, da machten wir uns auf und reisten weiter. Und sie geleiteten uns alle mit Frauen und Kindern bis hinaus vor die Stadt und wir knieten nieder am Ufer und beteten. Und als wir voneinander Abschied genommen hatten, stiegen wir ins Schiff. Jene aber wandten sich wieder heimwärts. Wir vollendeten die Seefahrt und kamen von Tyros nach Ptolemais und begrüßten die Brüder und blieben einen Tag bei ihnen. Am nächsten Tag zogen wir weiter und kamen nach Caesarea. Nein, Paulus ist nicht gehetzt. In Tyros, das werden wir gleich sehen, bleibt er geschlagene 7 Tage. In Caesarea, wie wir lesen, dann nochmal mehrere Tage. Und doch liegt über allem das große Zwischenziel Jerusalem. Und zwar nicht irgendwann Jerusalem, wenn es denn passt, sondern pünktlich zum Pfingstfest. Das stand in Apostelgeschichte 20, Vers 16, denn Paulus hatte beschlossen, an Ephesus vorbeizufahren, um in der Provinz Asien keine Zeit zu verlieren, denn er eilte, am Pfingsttag in Jerusalem zu sein, wenn es ihm möglich wäre. Bis dahin wollte er die Jerusalemer Gemeinde erreichen. Dieser Zeitpunkt, warum ausgerechnet zu Pfingsten, fragen wir. Das war eine liebevolle Referenz des Paulus, wahrscheinlich an die konservativen Judenchristen. Denen wollte er zeigen, Leute, ich nehme euer Pfingstfest ernst. Ich nehme das sehr ernst. Und er wollte ihnen zum Pfingstfest die Kollekte überbringen. Er wollte zum Pfingstfest die Einheit der gesamten christlichen Gemeinde stärken. Und deswegen sagt er, ich komme zu eurem so besonderen Fest nach Jerusalem, um es mit euch, meinen judenchristlichen Glaubensbrüdern und Schwestern, zu teilen. Das ist das eine Ziel. Aber selbst Jerusalem ist nur Zwischenstation. In Kapitel 19, Vers 21 lasen wir, Paulus nahm sich im Geist vor, durch Mazedonien und Achaia zu ziehen und nach Jerusalem zu reisen und sprach, wenn ich dort gewesen bin, muss ich auch Rom sehen. Das ist das nächste Ziel, nicht nur Jerusalem, sondern Rom. Und Rom nicht als Tourist, sondern als Missionar. Und als er dann den Römern schreibt, um seine Reise nach Rom vorzubereiten, auch irgendwann im Rahmen der dritten Missionsreise, da macht er gleich deutlich, wie es denn von Rom aus weitergehen soll. Nämlich Römer 15, Vers 24 sagt Paulus, ja, ich will zu euch kommen auf der Reise nach Spanien, denn ich hoffe, euch auf der Durchreise zu sehen und von euch dorthin geleitet zu werden, nämlich nach Spanien. Das ist die Perspektive auch hier bei uns in Apostelgeschichte 21 auf dem Weg nach Jerusalem. Erst Jerusalem, dann Rom, dann Spanien. Das sind die großen Ziele. Kurs halten im Sturm. Und wir müssen wissen, Paulus konnte ja noch viel weniger planen als wir. Er hatte keine professionellen Timer, er hatte nicht Week View oder etwas anderes. Er konnte seine Pläne auch viel schlechter noch überblicken als wir heute am 22.03. Paulus weiß noch lange nicht, wie er zum Beispiel reisetechnisch von Jerusalem nach Rom kommen soll. Der konnte nicht einfach sagen, ich steige dann in Jerusalem oder in Tel Aviv ins Flugzeug und lande in Rom. Was macht Paulus? Er geht immer den nächsten Schritt. Immer den nächsten Schritt. Und so können wir an seiner Geschichte wunderbar studieren, wie Gott das macht, wie Gott uns zu seinen Zielen bringt. Seine Gemeinde, seine einzelnen Missionare, seine einzelnen Kinder. Und welche Faktoren Gott dazu gebraucht, um seine Gemeinde und seine Leute zu großen Zielen zu bringen. No little people, no little places. Und die erste Auffälligkeit, die sich wie ein roter Faden durch Apostelgeschichte 21 hindurchzieht, und zwar wirklich von Vers 1 bis Vers 17, die erste Auffälligkeit, Kurs halten im Sturm, was ist dazu nötig? Erstens die unermüdliche Fürsorge, wenn Sie mitschreiben wollen. Die unermüdliche Fürsorge, das bedeutet für Gemeinde Kurs halten im Sturm, unermüdliche Fürsorge, das sehen wir hier. Und das geht los in Milet, wo Paulus die Abreise vorbereitet. Dort in Milet hat es ja dieses letzte Treffen mit den Leitern der Ephesus-Gemeinde gegeben, bewegende Abschiedsszenen und dann geht Paulus an Bord. Und Lukas, der dabei war, der höchstwahrscheinlich dabei war, deswegen berichtet er das hier auch im Wir-Stil. Er beschreibt das in den Versen 1 bis 3 und gucken sich das nochmal bitte genau mit an. Als wir, also da ist der Lukas auch dabei, als wir uns nun von ihnen losgerissen hatten und abgefahren waren, kamen wir geradewegs nach Kos und am folgenden Tag nach Rhodos und von da nach Patara. Und als wir ein Schiff fanden, das nach Phönizien fuhr, stiegen wir ein und fuhren ab. Als aber Zypern in Sicht kam, ließen wir es linke Hand liegen und fuhren nach Syrien und kamen in Tyros an, denn dort sollte das Schiff die Ware ausladen. Haben Sie es gemerkt? In Vers 1, losgerissen. Als wir uns nun von ihnen losgerissen hatten. Das zeigt, wie eng die persönliche Verbindung war. Der wollte sich nicht trennen von den Gemeindeleitern in Ephesus. Und er musste sich geradezu losreißen. Er wird sich immer wieder umgedreht und ihnen nochmal gewunken haben. Das war nicht einfach so eine lockere Verabschiedung. Leute, okay, bis zum nächsten Mal. Denn er hat ja gesagt, wir werden uns nicht wiedersehen hier auf dieser Erde, sondern erst im Himmel losgerissen. Das zeigt diese enge Verbindung. Und was Paulus in Ephesus erlebt hat und zuletzt in Milet, das wird er auch auf den nächsten Stationen erfahren, die unermüdliche Fürsorge der Glaubensgeschwister. Das liest sich ja wie die Route einer Kreuzfahrt, Vers 1. Haben Sie gemerkt, ne? Kos, Rhodos, der große Mandraki-Hafen mit dem Koloss von Rhodos, dann Patara. Und der übliche Rhythmus bei Tagreisen, bei Nachtrasten. Und dann in Patara fällt die Entscheidung. Die weitere Reise erfolgt nicht an der Küste entlang, sondern auf dem kürzesten Seeweg zurück nach Israel. Also das war sozusagen eine Beschleunigung wieder der Reise wegen des Pfingsttermins in Jerusalem. Der ist sonst nicht zu schaffen. Paulus will, wie gesagt, pünktlich zum Pfingstfest in Jerusalem sein. Und deswegen besteigen sie jetzt ein größeres Schiff und nehmen Kurs auf Phönizien. Phönizien, so nannte man die Region in Kleinasien an der Küste Sidon, Tyros. Das ist das Gebiet von Phönizien. Sie haben das vor Augen. Und als wir ein Schiff fanden, das nach Phönizien fuhr, stiegen wir ein und fuhren ab. Als aber Zypern in Sicht kam, ließen wir es linke Hand liegen und fuhren nach Syrien und kamen in Tyros an, dort in diesem Hafen, denn dort sollte das Schiff die Ware ausladen. Es ist erfrischend, wie praktisch, wie direkt, wie real Lukas hier berichtet. Von Patara bis Tyros waren ca. 640 Kilometer. Bei diesen Windverhältnissen dauerte das einige Tage. Und dann kommen sie in Tyros an. Und dort erfahren sie was? Wieder die unermüdliche Fürsorge der Glaubensgeschwister. Schauen Sie, was man alles in so scheinbar normalen Versen entdecken kann. Vers 4. Als wir nun die Jünger fanden, blieben wir 7 Tage dort. Als wir nun die Jünger fanden. Paulus hatte die vorher nicht gekannt. Und doch ist gleich eine Verbindung da. Wir finden die Jünger, die Jesus auch gehören, und das verbindet uns sofort, das kennen wir doch auch. Und wir bleiben 7 Tage da. Das heißt für Paulus 7 Tage Geborgenheit. 7 Tage ein Nest dort in Tyros. Und so liebevoll die Versorgung, die die Glaubensgeschwister ihm schenken, so beunruhigend aber die Nachricht, die Paulus erfährt, nämlich Vers 4, zweiter Teil, die sagten Paulus durch den Geist, er solle nicht nach Jerusalem hinaufziehen. Ja, warum das nicht? Und in Vers 11, einige Tage später, wird er das in Caesarea nochmal zu hören bekommen. Auf den ersten Blick ist das verwirrend. Hier steht, sie sagten ihm durch den Geist, er soll nicht dahin ziehen. Ja, ist das wirklich der Heilige Geist, der hier redet? Der Paulus von einer Weiterreise abhalten will, obwohl Paulus doch an anderer Stelle gerade durch den Heiligen Geist beauftragt worden war, nach Jerusalem zu gehen. Widerspricht der Heilige Geist sich etwa selbst? Ganz bestimmt nicht. Oder war die Jerusalem-Reise von Paulus nur ein eigenmächtiger Plan, den er dem Heiligen Geist gewissermaßen in die Schuhe geschoben hatte und gesagt, der Heilige Geist will das, aber eigentlich wollte er das? Nein, so war es nicht. Der Zusammenhang in der Apostelgeschichte zeigt uns, diese Reise nach Jerusalem war ein klarer Auftrag von Gott. Und Gott hatte diesen Auftrag auch bestätigt. Und in Apostelgeschichte 20, Vers 22 konnten wir lesen, dass Paulus sagt, und nun siehe, durch den Geist, also durch den Heiligen Geist gebunden, fahre ich nach Jerusalem und weiß nicht, was mir dort begegnen wird, nur, dass der Heilige Geist in allen Städten mir bezeugt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Aber ich bin durch den Heiligen Geist gebunden, sagt er. Ich bin verpflichtet. Ich habe diesen Auftrag. Und jetzt fragen wir, wie hat der Heilige Geist das gemacht? In diesem Einzelfall erfahren wir das nicht so genau, aber wir wissen, dass der Heilige Geist zur Zeit der Apostel sehr direkt gesprochen hat, dass die Apostel manchmal direkt seine Stimme gehört haben, dass sie bestimmte Visionen bekommen haben. Und die Bibel macht zugleich deutlich, dass der Heilige Geist, derselbe Heilige Geist, auch uns leitet. Aber er leitet uns heute mit anderen Mitteln, als er die Apostel damals geleitet hat. Warum? Weil inzwischen die Bibel abgeschlossen ist. Der Heilige Geist leitet uns durch Gottes Wort. Er öffnet uns das Verständnis dafür. Der Heilige Geist leitet uns dadurch, dass er bestimmte Türen öffnet und bestimmte Türen schließt. Der Heilige Geist leitet uns durch den Rat unserer Glaubensgeschwister, den wir dann an den biblischen Maßstäben prüfen können. Wir leben in einer anderen Zeit. Wir haben eine andere Aufgabe als die Apostel. Sie mussten Gottes Offenbarung zum Abschluss bringen. Gottes schriftliche Offenbarung. Und darum macht die Bibel sehr deutlich, dass in der Apostelzeit nicht alle Christen, sondern nur eine begrenzte Anzahl, die Apostel und ihr engstes Umfeld, oftmals in so besonderer, spektakulärer Weise von Gott geleitet wurden. Klammer auf, wer sich noch einmal ausführlicher damit befassen will, was unterscheidet unsere Zeit von der Apostelzeit, der kann auf der Homepage unserer Gemeinde beg-hannover.de nachgucken unter Dokumenten und dort findet er unter anderem einen Aufsatz über die Zeichen und Wunder der apostolischen Zeit. Gedankenstrich, Maßstab für heute, Fragezeichen, die Zeichen und Wunder der apostolischen Zeit. Vielleicht haben Sie ja nun etwas Zeit in den nächsten Tagen. Gehen Sie auf unsere Homepage, schauen Sie unter den Dokumenten nach und lesen Sie diesen Artikel. Dann verstehen Sie diesen Zusammenhang noch besser. Also, Paulus, geleitet durch den Heiligen Geist. Er hatte sich das nicht eingebildet, dass er nach Jerusalem gehen sollte, sondern Gott hatte ihn wirklich damit beauftragt. Und deswegen, und das merken wir hier sehr deutlich, wusste er um eine göttliche Notwendigkeit. Er wusste noch nicht genau, was ihn dort erwarten würde. Aber er wusste, ich muss dahin. Und auch hier in Tyros, in unserem Vers 4, da versucht der Heilige Geist, ihn nicht davon abzuhalten. Die sagten Paulus durch den Heiligen Geist, er solle nicht nach Jerusalem ziehen. Wie ist das zu verstehen? Wenn wir den Zusammenhang genau beachten und auch die anderen Stellen, die Paulus vor der Gefahr in Jerusalem warnen bzw. ihn darauf vorbereiten, dann wird folgende Differenzierung klar. Und das müssen wir jetzt genau erfassen. Auch in Tyros hat der Heilige Geist den Paulus auf die Angriffe in Jerusalem hingewiesen. Aber erst die lieben Glaubensgeschwister haben aufgrund dieser Information dann versucht, den Paulus von seinen Reiseplänen abzubringen. Und Lukas zieht das hier in Vers 4 wie in einem Satz zusammen. Wenn man den umschreibt, diesen Satz, dann könnte man ihn so formulieren. Die Christen in Tyros beschworen Paulus, aufgrund der Sachinformation, die sie durch den Heiligen Geist erhalten hatten, er solle nicht nach Jerusalem hinaufziehen. Also nochmal, die Sachinformation kommt wie immer durch den Heiligen Geist, in Jerusalem wird's schwer, aber die Schlussfolgerungen ziehen die Tyrus-Christen. So ist das vom Zusammenhang her gemeint. Der Heilige Geist warnt vor der Verfolgung und die Menschen aus Tyrus ziehen daraus den Schluss, also dann solle Paulus doch lieber nicht dorthin reisen. Und Paulus versteht das, ja, das ist lieb gemeint. Und ich sehe eure gute Absicht darin, aber es ist kurzsichtig. Ich muss weiter. Und trotzdem bleibt die unermüdliche Fürsorge der Glaubensgeschwister ungebrochen. Die sagen nicht, also Paulus, okay, dann ist eben nicht zu helfen, dann mach das, aber dann zieh los, wir können dir nicht mehr helfen. Nein. Was lesen wir hier am Ende der Tyruswoche, Vers 5? Und es geschah, als wir die Tage zugebracht hatten, da machten wir uns auf und reisten weiter. Und sie geleiteten uns alle mit Frauen und Kindern bis hinaus vor die Stadt. Und wir knieten nieder am Ufer und beteten. Wieder knien sie nieder am Ufer und beten. Da war was zusammengewachsen. In 7 Tagen. Sie hatten zusammen gebetet. Sie hatten zusammen das Alte Testament wahrscheinlich studiert. Sie hatten zusammen berichtet, wie Jesus sie durchgetragen hatte durch die Tage ihrer Nachfolge bis hierher. Und haben Sie das gesehen? Da waren ganze Familien dabei. Die haben die Kinder mitgenommen, an der Hand wahrscheinlich. Und überlegen Sie mal, was das für die Kinder für eine wichtige Erfahrung war, dabei zu sein, den Apostel zu dieser Reise gewissermaßen noch schnell an den Strand zu bringen. Ich habe das immer als ein besonderes Vorrecht erfunden, wenn wir im Pfarrhaus, zum Beispiel in Osnabrück, Missionare zu Besuch hatten als Pfarrfamilie. Und wann immer möglich, habe ich mich gefreut, wenn unsere Kinder da mit am Tisch sitzen konnten, die Missionare miterleben durften. Was für eine Erfahrung, was für eine Prägung. Und das gilt auch für die Kinder in unserer Gemeinde. Ich kann nur sagen, liebe Eltern und liebe Großeltern, nehmt die Kinder mit, nehmt sie mit hinein in die Gemeinde. So oft und so normal wie möglich. Lasst sie miterleben, was geistliches Leben bedeutet. Lasst sie miterleben, welche Kämpfe und welche Freuden das sind. Und die Tyrus-Eltern haben eben nicht gesagt, also wisst ihr Kinder, das ist zu traurig und zu erschreckend, wenn dann dieser Abschied kommt und der Paulus ist sowieso so alt, den kennt ihr kaum, bleibt mal schön zu Hause und spielt weiter. Die haben sie mitgenommen. Und die Kinder haben das dann miterlebt. Sie haben miterlebt, wie ihre erwachsenen Eltern dort am Strand auf die Knie gehen und mit diesem Paulus beten zu Jesus. Das haben sie miterlebt. Und diese Kinder haben gemerkt, dieser Gott ist real. Und wo immer ich bin, egal ob zu Hause oder hier am Strand im Freien, ich kann immer zu diesem Gott beten. Und die beten und rechnen wirklich damit, dass er da ist. Was für eine Erfahrung für diese Kinder hier in Tyrus. Und von Tyrus geht's dann weiter nach Ptolemais, das ist heute Akko, knapp 40 Kilometer. Und dann schließlich Vers 7, wir vollendeten, können man das am besten deuten, die Seefahrt und kamen von Tyrus nach Ptolemais und begrüßten die Brüder und blieben einen Tag bei ihnen. Auch dort werden sie von den Brüdern aufgenommen und dann geht's wieder weiter, Vers 8. Am nächsten Tag zogen wir weiter und kamen nach Caesarea und gingen in das Haus des Philippus, des Evangelisten, der einer von den 7 war, und blieben bei ihnen. Hier treffen sie endlich mal einen alten Bekannten, den Philippus. Philippus, das war einer von den 7, also einer von den 7 Diakonen, der für die Witwenspeisung zwischenzeitlich mit zuständig gewesen war in Jerusalem. Dieser Philippus, einer von den 7, er war Evangelist. Dieser Philippus war auch ziemlich berühmt. Überlegen Sie, das war der, der den Kämmerer aus Äthiopien zum Glauben geführt hat in Apostelgeschichte 8. Das war dieser Philippus. Der evangelisierte in vielen Städten, bis er nach Caesarea kam. Und er lebte dann hier in Caesarea mit seiner Familie. Und der hat auch seine Familie offensichtlich gut mit dem Glauben bekannt gemacht. Gott hat ihm das geschenkt, dass seine Kinder gläubig wurden. Und dann heißt es hier in Vers 9, der hatte 4 Töchter, die waren Jungfrauen und weissagten. Also zu dieser Zeit wirkten die Töchter als Prophetinnen. Damals gab es das in dieser Anfangszeit, weil ja, wie gesagt, die Bibel noch nicht abgeschlossen war. Und hier wird ihr Jungfrauenstatus betont. Möglicherweise waren sie zu einem besonderen Dienst berufen worden. Und es ist in der Tat so, dass in der Anfangszeit der Gemeinde Gott sich manchmal spezieller Propheten bediente, werden wir gleich noch sehen, um Informationen zu geben. Aber ganz wichtig, in den letzten Briefen des Neuen Testaments, wo es dann um die Aufgaben und um die Strukturen der Gemeinde geht für die Zukunft, da kommt dieses Amt des Propheten nicht mehr vor. Noch einmal in Epheser 4, Vers 11. Da werden sie genannt im Anschluss an die Apostel. In Epheser 4, Vers 11 sagt Paulus, er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer. Und noch befindet man sich in dieser Übergangszeit. Und danach wird es keine Apostel mehr geben, keine Propheten mehr geben. Aber was es bis heute gibt, sind Evangelisten, Hirten und Lehrer. Die Apostelgeschichte teilt uns nicht mit, was die vier Töchter hier im Einzelnen verlauten ließen. Das ist wahrscheinlich eher eine ergänzende Information zu Philippus, gläubige Familie dort. Der hatte wahrscheinlich eine Gemeinde in Caesarea gegründet. Und die bietet dem Paulus jetzt nochmal ein wunderbares Reiselager. Ein letztes Mal ein Nest für mehrere Tage, wie wir in Vers 10 lesen. Ein letzter Rückzugsort zum Auftanken, bevor er dann in die Höhle des Löwen nach Jerusalem aufbrechen muss. Von Caesarea nach Jerusalem nochmal gut 100 Kilometer. Das sind dann die letzten 100 Kilometer dieser dritten Missionsreise. Und schauen Sie hin, wieder fließen Tränen beim Abschied. Paulus also antwortete, was macht ihr, dass ihr weint und brecht mir mein Herz? Und sie weinten, weil Paulus gesagt hat, es wird schwer in Jerusalem, sie werden mich verhaften in Jerusalem. Denn ich bin bereit, nicht allein mich binden zu lassen, sondern auch zu sterben. Aber was macht ihr, dass ihr weint und bricht mir mein Herz? Als Verkehrsmittel haben sie jetzt wahrscheinlich Pferde benutzt. Ab Vers 15 und nach diesen Tagen machten wir uns fertig. Also kann bedeuten, setzen wir uns auf die Pferde, satteln die Pferde. Und das Ermutigende, auch auf dieser letzten Strecke, schauen Sie hin, bleibt Paulus von der unermüdlichen Vorsorge und Fürsorge der Glaubensgeschwister umgeben. Die lassen ihn nicht alleine reisen. Was steht hier in Vers 16? Es kamen aber mit uns auch einige Jünger aus Caesarea. Die haben den Paulus wie so eine Fackel behandelt, die sie immer sozusagen von einer Gemeinde zur nächsten weitergereicht haben. Und dann ging die nächste Truppe wieder mit. Und sie führten uns zu einem alten Jünger mit Namen Nason aus Zypern, bei dem wir zu Gast sein sollten. Und als wir nun nach Jerusalem kamen, nahmen uns die Brüder auf. Nein, da steht, nahmen uns die Brüder gerne auf. Also sie landen dann bei diesem Mitchristen aus Zypern, der wohl in Jerusalem ein Zuhause gefunden hatte. Der schenkt ihnen Gastfreundschaft und auch andere Mitchristen in Jerusalem nehmen das Paulus-Team gerne auf. Da steht im Griechischen das Wort asmenos, das heißt gern. Und so schließt sich der Kreis, das ist atemberaubend, nicht wahr? In Vers 1 hatten wir gelesen, Kapitel 21, er musste sich losreißen von den Brüdern in Milet. Und in Vers 17 schließt sich der Kreis und er wird gerne aufgenommen von den Brüdern in Jerusalem. Das ist deutlich. Das ist der rote Faden, der sich durch diesen Bericht hindurchzieht. Da muss man gar nicht lange suchen, der drängt sich förmlich auf. Und das, liebe Geschwister, ist ganz offensichtlich ein wichtiger Faktor, den Gott benutzt, den Gott einsetzt, um seine Gemeinde und um seine Boten zu großen Zielen zu führen. Das ist das Erste und das, was wir am ausführlichsten zeigen mussten. Die unermüdliche Fürsorge der Glaubensgeschwister. Und das ist ein starker Ansporn für uns. Und wir fragen immer wieder, wie können wir diese Fürsorge untereinander praktizieren. Natürlich, dass wir uns um unsere Missionare kümmern, aber auch dadurch, dass wir herbergen, dass wir Gastfreundschaft praktizieren. Wir können einander Fürsorge angedeihen lassen, dadurch, dass wir miteinander beten, dadurch, dass wir auch miteinander leiden, dass wir uns in einer guten Weise Sorgen um den anderen machen. Das hat dem Paulus bestimmt gut getan. Er konnte sich dem nicht beugen, er musste weiterziehen. Aber dass die gesagt haben, Paulus, es tut uns so leid, wenn du da jetzt in diese Höhle des Löwen rein musst. Wir wären so froh, wenn dir das erspart bleiben könnte. Das hat ihm bestimmt gut getan. Fürsorge, das heißt Gemeinschaft schenken, die Familien mit reinnehmen, den Paulus in die Familie mit hineinnehmen. Fürsorge, das heißt mit weinen. Manchmal braucht es einfach nur einen, der sich daneben setzt und mitheult und zeigt, ich verstehe das und ich will an deiner Seite sein und lass uns gemeinsam zu Jesus beten und lass uns das gemeinsam vor ihn bringen. Fürsorge kann sein, dass ich jemanden ein Stück auf einer Reise begleite, dass ich ihn ausstatte für diese Reise, dass ich ihm Kontakte zu anderen Christen vermittle, dass ich ihm gute Literatur besorge, dass ich ihn jetzt auch in dieser Zeit, wo viele schwer, gerade ältere Menschen, schwer aus ihren Häusern und Wohnungen herauskommen, dass wir sie nicht vergessen. Und ich bin so dankbar, dass viele Glaubensgeschwister aus unserer Gemeinde angerufen haben in den letzten Tagen und gesagt haben, ich stehe bereit, wenn unsere Geschwister Besuche brauchen. Ich stehe bereit, wenn sie jemanden brauchen, der für sie einkauft. Ich stehe bereit, wenn wir eine Chance finden, ihnen auch den Gottesdienst am Sonntag ins Haus zu bringen. Ich stehe bereit und wir wollen das nutzen und wir wollen gerade in der nächsten Woche auch weiter an diesem Konzept arbeiten. Wie können wir wirklich ein möglichst flächendeckendes Netz knüpfen, damit niemand durch die Maschen hindurchfällt. Unermüdliche Fürsorge der Glaubensgeschwister. Das sehen wir hier. Und da steckt viel Herzblut drin. Das ist nicht nur Höflichkeit. Das ist nicht nur Pflichterfüllung. Das ist viel, viel mehr. Das ist ein Ausdruck von einer Liebe, die Jesus uns schenkt. Das war das Ausführlichste. Und dann leuchtet hier ein zweiter Faktor auf. Ein zweiter Faktor, den Gott uns schenken will. Ein zweiter Faktor, den er ebenfalls gebraucht, um seine Gemeinde zu großen Zielen zu führen. Erstens unermüdliche Fürsorge. Und dann zweitens unbeirrbare Bereitschaft. Unbeirrbare Bereitschaft. Bereitschaft zum Opfer, Bereitschaft zum Einsatz. Und wir sehen das hier in diesem Falle bei Paulus. Es hätte doch wohl jeder verstanden, wenn Paulus gesagt hätte, okay, ich warte erst mal ab, bis sich die Situation in Jerusalem beruhigt. Ich warte erst mal ab, bis der nächste Prophet kommt und sagt, Gefahr vorüber. Und Paulus war kein Hasardeur, Paulus war kein leichtsinniger Abenteurer, das haben wir ja gestern gesehen. Er ist nicht einfach, obwohl er mal den Impuls kurzfristig hatte, ins Theater in Ephesus gestürmt, um da zum Märtyrer zu werden. Das hat er nicht gemacht. Und schauen wir hin. Lesen Sie dieses Kapitel unbedingt heute nochmal in Ruhe nach oder morgen. Es gab genügend Anlässe, die Paulus hätte nutzen können, um seinen gefährlichen Weg zu verlassen, wenn er den Weg des geringsten Widerstandes gegangen wäre. Da war ja erstmal diese Warnung in Tyros, Vers 4, ne? Die wir so zusammenfassen konnten, Vers 4, die Christen in Tyros beschworen Paulus aufgrund der Sachinformationen, die sie durch den Heiligen Geist erhalten hatten, er solle nicht nach Jerusalem ziehen. Der Heilige Geist warnt vor Verfolgung. Die Menschen sagen, Paulus, lass es sein. Und er hätte immer sagen können, ja, ich wollte ja eigentlich gehen, aber die Tyros-Leute haben so einen Druck gemacht, dass ich die nicht in Sorge stürzen wollte. Hat er nicht gemacht. Paulus hat gesagt, lieb gemeint, aber ich muss weiter. Und darum diese unbeirrbare Bereitschaft. Und 100 Kilometer weiter südlich, in Caesarea, da bekommt Paulus eine zweite Chance, seine Reiseroute zu ändern. Zweite Mal möglich, sein Ziel zu verschieben, um seinen Hals zu retten. Lesen wir doch, was in Vers 10 steht. Und als wir mehrere Tage da blieben, kam ein Prophet mit Namen Agabus aus Judäa herab. Und als er zu uns kam, nahm er den Gürtel des Paulus, band sich die Füße und Hände und sprach, das sagt der Heilige Geist, den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und sie werden ihn überantworten in die Hände der Heiden. Als wir das hörten, sagt Lukas, schreibt das hier, baten wir und die aus dem Ort, dass er nicht hinauf nach Jerusalem ziehe. Also, die Leute dort in Caesarea und jetzt die Mitarbeiter von Paulus selbst. Lukas sagt wir. Und jetzt haben die gewissermaßen eingestimmt und gesagt, Paulus, das musst dich doch jetzt endgültig mal nachdenklich machen. Das ist die zweite Warnung. Lass es! Agabus macht diese prophetische Zeichenhandlung, wie wir das schon aus dem Alten Testament kennen. Dieser Gürtel, das war wahrscheinlich ein großes Tuch, in das er sich einschnürte, um diese Ankündigung noch drastischer zu machen. Und die Formulierung, das ist hochinteressant, die Formulierung erinnert an die Parallele zur Jerusalemreise Jesu. Sie werden ihn überantworten in die Hände der Heiden. Das hat Jesus in seiner eigenen Leidensankündigung gesagt. Und so ähnlich sagt es Agabus über den Paulus. Und so ist es ja auch gekommen. Die Juden haben dann später in Jerusalem dafür gesorgt, dass Paulus den Heiden ausgeliefert wurde, nämlich den Römern, dass sie ihn in Gewahrsam nahmen. Die Juden haben Paulus den Heiden überantwortet. Und auch hier tun sie alles, die Christen, um Paulus von dieser Reise abzuhalten. Aber was macht Paulus? Paulus hält fest an seiner unbeirrbaren Bereitschaft. Schauen Sie in Vers 13. Was sagt er? Er sagt, ich bin bereit. Was macht ihr, dass ihr weint und brecht mir das Herz? Ich bin bereit. Eine unbeirrbare Bereitschaft. Und er betont das dann nochmal in Vers 14, der Lukas, dass er sagt, er ließ sich nicht überreden. Er ließ sich nicht überreden. Unbeirrbar. Genauso wie der Herr Jesus seinen Leidensweg unbeirrbar gegangen ist. Und denken Sie an die Situation im Garten Gethsemane, wo dem Herrn nochmal das ganze Leid und dieser ganze Kelch der Schuld, den er für uns austrinken müsste, vor Augen stand. unbeirrbare Bereitschaft. Paulus hat nicht zwangsläufig immer den schwierigsten Weg gesucht. Paulus hat nicht gesagt, der schwierigste Weg ist immer der geistlich richtige. Paulus war nicht leidenssüchtig. Aber hier gab es offensichtlich keine andere Lösung. Und durch sein mutiges Beispiel hat er dann auch andere Christen ermutigt, dem Willen des Herrn zu vertrauen. Und so steht es dann hier in Vers 14, da er sich nicht überreden ließ, unbeirrbare Bereitschaft, schwiegen wir und sprachen, des Herrn Wille geschehe. Verstehen Sie, die Geschwister haben es jetzt eingesehen. Die haben gesagt, okay, dann ist das von Gott her so vorgesehen und dann tragen wir das auch mit. Und dann vertrauen wir darauf, dass der Herr auf diesem Wege auch zu seinem Ziel kommt. Und wer so von Herzen betet, der verfällt nicht in Resignation, der verfällt nicht in Passivität, sondern er wartet dann darauf, was wird der Herr mit diesem Weg machen? Wie wird der Herr auf diesem Weg, den ich jetzt noch nicht überblicke, und auch wir überblicken ja noch nicht den Weg durch die nächsten Tage und Wochen hindurch, was wird der Herr machen? Dass wir dem Herrn vertrauen, bedeutet ja nicht, dass wir uns jetzt hinsetzen und ausruhen und sagen, in 5 Wochen gucken wir mal wieder ins Internet. Sondern wir fragen Tag für Tag, Herr, was ist dein Auftrag heute? Und wir fragen morgen, Herr, was ist dein Auftrag für Montag? Und wir fragen übermorgen, Herr, was ist dein Auftrag für Dienstag? Und wir beten am kommenden Donnerstag, wenn wir 18.30 Uhr in unseren Wohnungen sitzen, Herr, was willst du jetzt für das Wochenende mit uns als Gemeinde machen? Und am Freitag wird die Jugend wieder zusammenkommen und Internet senden. Und am Sonntag, so der Herr will, werden wir uns hier wieder treffen. Wir verfallen nicht in Passivität, gerade weil wir dem Herrn vertrauen und weil wir den Herrn bitten, dass er uns allen eine unbeirrbare Bereitschaft schenkt, ihm treu zu sein. Das ist ansteckend. Und schließlich ein letztes zum Abschluss. Woher bekommt Paulus immer wieder die Kraft zu dieser unbeirrbaren Bereitschaft? Ein Grund ist sicher der, dass er weiß, hinter meinem Lebensweg, hinter meiner Mission, hinter dem Auftrag unserer Gemeinde steht der unfehlbare Plan Gottes. Und wenn Sie mitschreiben, ist das der dritte Punkt, den Sie unbedingt notieren müssen. Das ist der dritte Faktor, dass eine Gemeinde, dass ein Einzelner, dass ein Missionswerk Gottes Ziele erreicht. Erstens unermüdliche Fürsorge, die wir einander schenken sollen. Zweitens unbeirrbare Bereitschaft, dass wir treu bleiben dem Herrn, dass wir auch bereit sind, wenn es schwer wird, wenn es eng wird, uns nicht davon abbringen zu lassen. Unbeirrbare Bereitschaft. Und das letzte, was wir zum Schluss noch festhalten wollen, der unfehlbare Plan Gottes. Das hat Paulus immer wieder betont. Meine Reiseziele, die habe ich nicht nach eigenem Gutdünken ausgesucht oder nach Preislage der Reisebüros, sondern ich bin geleitet vom Heiligen Geist. Apostelgeschichte 20:22 sagt er, und nun siehe, durch den Geist gebunden fahre ich nach Jerusalem und weiß nicht, was mir dort begegnen wird. Über seinen Weg mag er auch noch so beschwerlich sein, das weiß Paulus. Steht eine letzte göttliche Notwendigkeit. Und schauen Sie, darum kommt das hier in Vers 13 auch nochmal. Apostelgeschichte 21:13, da sagt Paulus nochmal, ich bin bereit, mich binden zu lassen. 20:22, durch den Geist gebunden. 21:13, ich bin bereit, mich binden zu lassen. Hier steht im Griechischen für binden ein anderes Wort als in Apostelgeschichte 20. Das Wort hier meint erstmal fesseln. Ich bin bereit, mich für das Wort Gottes notfalls in den Knast bringen zu lassen, mich fesseln zu lassen. Aber im übertragenen Sinne schließt auch diese Bereitschaft, mich binden zu lassen, die Bereitschaft ein, sich von Jesus binden zu lassen. Sich an seinen Plan zu ketten, freiwillig zu ketten, egal was dieser Plan mit mir vorsieht. Und schließlich in Vers 14 wird das dann auch den Reisebegleitern klar, das ist der Wille des Herrn. Und jetzt haben sie ein Ja dazu. Jetzt sagen sie, okay, Paulus, dann musst du nach Jerusalem gehen und wir lassen dich nicht im Stich. Und nochmal, dieses Wissen verleitet nicht zu Passivität, nicht zu Schicksalsergebenheit, sondern es macht uns mutig und getrost, Schritte zu gehen, treue Schritte. Gottes Wort sagt deutlich, ich habe alles unter Kontrolle. Und wenn du, Paulus, bereit bist, dich meinen großen Zielen anzuvertrauen, wenn du bereit bist, dich binden zu lassen, dann werde ich dich durchbringen. Und liebe Glaubensgeschwister, das ist das Versprechen, das der Herr auch uns in diesen Text hat hineinschreiben lassen. Die Frage, bist du bereit, dich binden zu lassen? Bist du bereit, dich an Christus und seinen Weg binden zu lassen? Auch wenn du nicht bis in alle Einzelheiten übersiehst, jetzt schon übersiehst, wohin er dich im Detail bringt. Du weißt, am Ende führt er dich in den Himmel. Und denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Aber für uns ist manches eben noch nicht überschaubar. Aber für ihn ist es überschaubar. Er hat alles unter Kontrolle. Ja, es ist wahr. Es ist wahr, dass wir Gottes Wege und Pläne oft nicht verstehen. Manchmal verstehen wir sie. Manchmal verstehen wir sie ein bisschen später. Manchmal sind wir erstaunt und überwältigt, wie genial Gott bestimmte Wege in unserem Leben geführt hat. Und da könnte jetzt jeder von uns seine Geschichte dazu erzählen. Manchmal ist das so. Aber manchmal ist es auch anders. Und Gott hat nicht versprochen, dass uns immer alles klar ist. Aber er hat versprochen, dass er seine Ziele mit uns verwirklicht. Und auf dem Weg dahin schickt er manche überraschende Wendung. Er wird dem Paulus dann einige Zeit später die überraschende Wendung schicken, dass der von Jerusalem nach Rom kommt mit Staatsknete, auf Deutsch gesagt, nämlich unter dem Personenschutz des Römischen Reiches, dass das finanziert. Das hätte Paulus sich auch nicht so erwartet. Aber das, ihr Lieben, ist der dritte Faktor, den Lukas uns hier zeigt. Und der dritte Faktor, den wir ganz getrost in diesen Sonntag mitnehmen können, in die nächsten Tage unseres Gemeindelebens mitnehmen können, in den nächsten Monat mitnehmen können, Gottes unfehlbarer Plan. Also, drei Faktoren haben wir hier gesehen, wie der Herr uns als Gemeinde behütet, wie er uns seinen großen Zielen entgegenträgt. Das eine, die unermüdliche Fürsorge der Glaubensgeschwister untereinander. Das zweite, die unbeirrbare Bereitschaft der Einzelnen zu sagen, ja Herr, nimm mein Leben und gebrauch es jetzt, so wie du es haben willst. Und drittens, diese große Gewissheit, der unfehlbare Plan. Uns persönlich führt das immer wieder zu der praktischen Frage, was ist Gottes Plan für mich, für meine nächsten Schritte? Was ist Gottes Plan für diese eine spezielle Entscheidung, vor der ich jetzt gerade stehe? Sie selber wissen, was das bei Ihnen ist. Wie kann ich persönlich diesen Plan rausfinden? Nochmal, wir sind keine Apostel, wie Paulus einer war. Die Apostel hatten eine besondere Last zu tragen. Die Apostel haben oftmals eine besonders direkte Führung erlebt. Das hat Gott so für uns nicht vorgesehen. Gott lässt uns keine Stimmen hören. Aber wir sind seine Kinder. Wenn wir zu Jesus gehören, wenn du zu Jesus gehörst, bist du Gottes Kind. Johannes schreibt in Kapitel 1, wie viele ihn, nämlich Jesus, aufnahmen als ihren Retter, als ihren Sündenvergeber. Denen gab er die Macht, die Vollmacht, das Recht, Gottes Kinder zu heißen. Und wenn du wirklich zugibst, dass du Jesus und seine Vergebung brauchst für deine Verlorenheit vor Gott. Wenn du das eingestanden hast, ich brauche es, dass du am Kreuz für meine Schuld starbst. Ich vertraue dir allein und danke dir, dass du mich zu Gottes Kind machst. Und ich lege mein Leben in deine Hände. Bei allem, was ich noch an Angst mit mir rumschleppe, an altem Leben mit mir rumschleppe. Aber ich gebe dir das alles und ich bitte dich, komm du mir jetzt mit meinem Leben klar und bring mich ans Ziel und sei du mein Herr. Wenn du so zu ihm gekommen bist, dann darfst du wissen, du bist Gottes Kind. Und dann darfst du wissen, von jetzt an steht das auch in dicken Lettern über deinem Leben. No little people, no little places. Es ist nichts unbedeutsam an deinem Leben für Gott. Du bist ihm wichtig. Er führt dich und er hat einen guten Plan. Er hat in Psalm 32, Vers 8 versprochen, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Psalm 32, Vers 8. Manchmal ist es wirklich so, da können wir uns nur von Tag zu Tag durchbeten. Manchmal müssen wir geduldig immer wieder dieselben Fragen stellen. Immer wieder fragen, was sagt die Bibel zu meinem Punkt? Immer wieder schauen, wo öffnet Gott eine Tür, wo schließt Gott eine Tür? Immer nochmal einen vertrauenswürdigen Mitchristen mit ins Boot nehmen und um Rat fragen. Manchmal geht das so, Tag für Tag. Jemand hat das mal verglichen, die Führung Gottes mit U-Bahn fahren. Nicht Straßenbahn fahren, sondern U-Bahn fahren. Sie wissen, wie das ist? Sie steigen ein und ab geht's in die Dunkelheit. Und sie wissen unterwegs nicht, wo sie gerade sind. Sie können das nicht übersehen. Und dann kommt wieder eine Station und dann ist es hell und dann sehen sie kurz, okay, Hacketalstraße, jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Und dann geht's wieder weiter. Und es geht wieder durch den dunklen Schacht. Sie sitzen da in Sicherheit, aber sie sehen nichts. Und sie sagen manchmal, oh, ich würde lieber Straßenbahn fahren und jederzeit wissen, wo ich bin. Gottes Führung ist oftmals wirklich wie das Nutzen einer U-Bahn. Aber sie wissen, es gibt ein geniales Netzsystem. Derjenige, der diesen Plan gemacht hat, der hatte den totalen Überblick. Es ist alles gut abgesichert. Nur mir kommt es manchmal dunkel vor, aber ich komme ans Ziel. Und so hat Gott wirklich versprochen, unser Leben zu führen. Er hat gesagt, ich will dich unterweisen. Ich will dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Und dazu, liebe Geschwister, will dieser Bibeltext, den Gott uns geschenkt hat, uns auch ermutigen, dass wir bereit sind, ihm jeden Tag wieder hinzulegen, dass wir froh sind darüber, dass wir wissen, der König der Könige hat mich zu seinem Kind gemacht und er wird seine großen Ziele auch mit mir verwirklichen. Ich komme zum Schluss. Viele Maler haben diese Welt dargestellt als eine große Kugel, die Weltkugel, die Erdkugel, und die Erde als eine Kugel dargestellt, wie unseren Globus, und Christus hält diesen Ball in seinen Händen. Und genau das ist die Wahrheit. Das ist nicht nur ein Bild, sondern das ist die Wahrheit. Er ist der Herr. Er hält diese Welt, er hält unser Land, er hält unsere Gemeinde sicher in seinen Händen. Und darum lasst uns getrost in diese neue Woche hineingehen, getrost sein aus demselben Grunde, aus dem Luther getrost war im Jahr 1527. Und so will ich zum Schluss noch einmal zitieren aus diesem Brief vom 19.08.1527 an Spalatin, wo er ganz nüchtern sagt, Hans Luft ist wieder aufgekommen und hat die Pest überwunden und viele andere würden wieder gesund, wenn sie Arznei nehmen. Aber viele sind so beschränkt, dass sie Arzneien verachten und ohne Ursache sterben. Und Luther sagt, lasst uns doch nüchtern sein. Er sagt, ich werde die Räume durchräuchern, die Luft reinigen, Medikamente geben und Medikamente nehmen. Ich werde Orte und Menschen meiden, bei denen meine Anwesenheit nicht erforderlich ist und um andere nicht anzustecken. Also er sagt, ich werde nicht blind in diese Situation reinlaufen. Und er sieht auch das Leid. Er schreibt dann weiter, der kleine Sohn des Justus Jonas, Johannes, ist auch gestorben. Er war mit seiner Familie nach Hause gefahren. Aber er sagt, ich bleibe hier. Unbeirrbare Bereitschaft. Ich bleibe hier. Und damit endet sein Brief. Ich bleibe, und das ist wegen dieser ungeheuren Furcht unter dem Volke nötig. Daher sind Bugenhagen, sein Kollege, und ich allein hier mit den Kapellanen. Und dann das Entscheidende. Christus aber ist da, damit wir nicht allein sind. Christus aber ist da, damit wir nicht allein sind. Er wird auch in uns triumphieren. In uns, auch in uns, über die alte Schlange, den Mörder, den Urheber der Sünde, das ist der Teufel. Wie sehr er auch immer seine Verse stechen mag, er wird triumphieren, denn Christus ist da. Und dann schließt Luther mit den Worten, betet für uns und gehabt euch wohl. Und das möchte ich auch am Ende sagen, betet für uns und gehabt euch wohl. Herr Jesus Christus, danke, dass du so treu bist und dass du deine Gemeinde durch die Zeiten hindurch führst und dass du versprochen hast, auch uns durch diese Zeiten, nah bei dir, eng an deiner Hand, gnädig, von Tag zu Tag zu führen. Und wir bitten dich, hilf, dass wir alle treu sind. Hilf, dass wir auch in der Fürsorge füreinander treu sind. Herr, du weißt, in welcher speziellen Situation jeder, der das heute oder in den nächsten Tagen hören wird, sich gerade befindet. Du kennst die Fragen, die jeden umtreiben, die Entscheidungen, die vor uns liegen und die wir zu treffen haben werden. Wir bitten um deine gnädige Führung. Herr, und wir wollen unsere ganze Existenz mit allem, was dazugehört, in deine Hände legen. Sei uns gnädig. Du hast es versprochen. Und wir loben dich dafür. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.